In der Zeitung war gestern ein Bild: Wir dienen doch nicht um einen Gotteslohn. Da habe ich gedacht, wenn die nur wüssten, was Gotteslohn ist. Also das ist das Größte, was man in dieser Welt haben kann. Lohn Gottes. Der vergilt im Segen. Da geht es um den Dienst für Gott, dass unser ganzes Leben eingespannt ist in den Dienst für Gott. Es war schon im ersten Lied so, dass uns das alles nur anvertraut ist. Unsere Familie, unsere Ehefrau, die Bekannten und Freunde, die wir haben, das Hab und Gut. Und das ist jetzt auch das Thema in unserer Predigt Markus 12, das Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Von den terroristischen Weingärtnern. Vers 1 bis 12. Und Jesus fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs hole. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte noch einen anderen, den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, seinen geliebten Sohn. Den sandte er als letzten auch zu ihnen und sagte sich: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander: Dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Es hat sicher seinen Bezug damals für Israel, dass Gott diesen Weinberg auch verlassen kann. Aber es ist ganz wichtig, dass wir heute verstehen, was uns Gott heute sagen will. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden, vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen? Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte, und sie ließen ihn und gingen davon. Das passiert bei mir immer wieder, wenn ich Bibel lese, dass ich das mithöre mit den kritischen Einwänden, die im Lauf der Zeit immer so in mein Ohr drangen. So geht es Ihnen ja auch. Ich muss heute Morgen an eine liebe Patentante denken, eine Freundin meiner Mutter, die in meiner Kindheit mir unendlich viel Liebes erwiesen hat. Eine Christin, treue Gottesdienstbesucherin, aber sie hat manches aus der biblischen Botschaft nicht ertragen. Und sie hat es mir als Kind immer wieder ans Herz gelegt, dass es doch bestimmte Züge am Evangelium geben würde, die etwas geschmacklos sind, etwas widerwärtig und die man am besten totschweigen solle. Und ich habe im Lauf meines Lebens viele, viele edle Menschen getroffen, die wie diese treue und liebenswerte Tante auch mir ein Vorbild waren im Tun des Guten. Sie haben sehr, sehr viel Liebes getan. Es war ihnen wichtig, Jesus zu verstehen als den Lehrer der Weisheit. den gütigen Jesus liebten sie. Aber meine Tante konnte oft sagen, vom Blut darf doch nicht gesprochen werden, vom Blut. Wir sind doch nicht im Schlachthaus. Nun wird ja unser Fernsehen in diesen Tagen nicht müde, uns grausame Bilder zu zeigen. Auf den Straßen werden Plakate getragen, kein Blut fürs Öl. Vom Blut wird gesprochen. Warum soll eigentlich vom Blut Jesu nicht gesprochen werden? Es muss davon gesprochen werden. Und in diesen Passionstagen erinnern wir uns, dass Jesus viel von seinem Blut gesprochen hat. Wir können das Abendmahl nicht anders feiern, als dass wir immer wieder die Worte sprechen. Das ist der neue Bund in meinem Blut. Ich verstehe das gut. Ich kann auch nicht hinsehen, wenn solche schlimmen Bilder kommen. Wen ekelt es nicht? Aber es muss doch einen Grund haben, wenn Jesus immer wieder davon sprach, dass des Menschen Sohn nicht gekommen sei, dass ich dienen lasse und dass er diene und dass er sein Leben und sein Blut gebe zu einer Erlösung für viele. Heute Morgen soll es uns auf einmal deutlich werden, warum das so wichtig ist, dass wir doch vom Blut reden müssen. Denn wir sind's ja, die mit hineingehören in diese Aufruhrbewegung, die dem Kommen des Sohnes Gottes in den Weg treten und sagen, wir wollen dich nicht haben. Und dann fließt Blut. Mein erster Punkt, der Frieden ist zerbrochen. Keine Sorge, ich will heute Morgen nicht vom Golfkrieg reden. Da wissen wir alle nicht mehr als das, was wir im Radio hören oder im Fernsehen sehen. Ich will davon reden, dass der Friede in dieser Welt schon unheimlich lange zerbrochen ist. Jesus sprach von einer furchtbaren Auseinandersetzung, die mit Fäusten und mit Totschlag ausgetragen wird, seitdem es Menschen gibt. Eigentlich fängt Jesus ja diese Geschichte ganz anders an. Lassen Sie mich nochmal ausholen, Ihnen diese Geschichte richtig vor Augen führen. Unter uns sind ab und zu einige richtige Weingärtner von Fellbach, vom Remstal, die sich auskennen und die müssten jetzt einmal erzählen, aber ich glaube, dann würden wir so bald nicht mehr fertig werden, wenn die erzählen, wie schön das ist, Traubenlese, wenn die Weinstöcke voll hängen mit diesen großen Trauben, wenn die Herbstsonne hineinleuchtet, wenn alles so bunt ist und man dann die Erntelieder singt, so erzählt Jesus von einem Weinberg und da war Erntefreude. Der Weinberg war durch den Besitzer in einen wunderbaren Zustand gebracht worden. Er hat einen Zaun, er ist geschützt, er ist gerichtet. Sie müssen wissen, dass das in Israel sehr viel Schweiß gekostet hat, bis man einen Weinberg richtig gerichtet hat, dass er Frucht bringt. Da ist ja der ganze Boden noch viel steiniger als auf der Schwäbischen Alb. Da müssen dauernd Steine gelesen werden, da muss gehackt werden, bewässert werden. Die Traubenstöcke müssen hochgebunden werden, bis sie endlich Frucht bringen. Ja, einen Turm muss man noch hineinbauen für den Wächter, eine Kelter. Alles wird so getan und der Besitzer gibt diesen Weinberg in die Hände von Pächtern. Sie wird ausgemacht, er kriegt einen Teil der Ernte. Sie dürfen selber genug haben, diese Weingärtner. Sie sollen keinen Schaden haben, sie sollen reichlich sich versorgen können. Er will nur seinen Pachtzins haben. Und er freut sich schon, bis in der Erntezeit dann er seinen Anteil holen kann. Da passiert das Furchtbare, dass diese Weingärtner auf einmal sagen, wir nehmen diesen Weinberg ganz in unseren Besitz. Ich muss jetzt eine Zwischenbemerkung machen. In unserer Zeit sind wir alle so freiheitssüchtig. Wir leben alle in einer Bewegung vieler Freiheitsbewegungen, Emanzipationsbewegungen, wo jeder sich von jedem Druck und von jeder Autorität freimachen will, dass wir die Weingärtner gut verstehen können. Mit welchem Recht kommt eigentlich der Besitzer dazu, dass er einen Anteil fordert, das ist ja nichts weiter als ein Kapitalist, der sein Kapital einfordert, seinen Zins, so würden wir heute sagen. Aber Sie müssen doch wissen, es geht um ein Gleichnis. Und Jesus vergleicht die große Leihgabe Gottes mit diesem Bild, dass er uns die ganze herrliche Welt anvertraut. Die Welt mit Seen und Bergen, diese Welt mit ihrer wunderbaren Natur, mit Sommer und Winter, Herbst und Frühling, dass Gott uns unser Leben anvertraut. Wir sind doch die Pächter für eine kurze Zeit in dieser Welt. Vergessen wir das. Alles, was wir haben, jeder Tag, den wir genießen, ist eine Leihgabe Gottes. Es ist ein beschränktes Dienstverhältnis. Darum passiert wirklich für uns. Anders kann man menschliches Leben nicht verstehen als eine Leihgabe Gottes. Aber das Furchtbare ist, dass wir alle von den ersten Tagen unseres Lebens dieses Geheimnis der Leihgabe nie verstehen. Wir nehmen immer wieder den Besitz, den uns Gott als Haushaltern, als Verwaltern in die Hand gibt, als sei es, wie sagen wir, unser Sach. Das ist unser Sach, mein Sach. Darüber habe ich zu verfügen, es gehört mir. Sind doch nicht nur Frauen, die sagen, mein Bauch gehört mir, mein Denken gehört mir, mein Geld gehört mir, meine Lust gehört mir, mein Leben gehört mir, ich kann doch ich tun, was ich will. Wissen wir eigentlich noch, dass alles, ob wir jung oder alt sind, nur vor Gott verantwortet werden kann, dass Gott kommt und sagt, tu Rechnung von deinem Haushalten, was hast du getan mit den Gütern, mit dem Geld, mit deinen Gaben, mit deinen Talenten? Helmut Thielicke erzählt einmal von einem Studenten in seinem Seminar, zu dem er gesagt hat, Sie sind ein sehr begabter Knabe. Und der Student sei rot geworden bis an die Wurzeln seiner Haare und hätte ganz verlegen in das hinterste Eck des Zimmers geschaut. So geht's uns ja, wenn uns jemand lobt. Und Thielicke sagt, halt, haben Sie missverstanden? Ich sagte doch, Sie sind begabt. Sie brauchen sich kein Stückchen drauf einbilden. Sind alles nur Leihgaben Gottes. Ihr Wissen, ihr Können, Gott wird sie umso mehr zur Rechenschaft ziehen einmal, was sie mit seinen Gaben getan haben. Aber die unheilvolle Geschichte geht ja weiter. Diese Weingärtner, die lehnen sich auf und sagen, wir wollen das selber verbrauchen, wir wollen das selber für uns haben. In unseren Tagen gibt es ja viele Menschen, die reden sehr freimütig davon, dass sie nichts von Gott wissen wollten. Verstehe ich gut. Sie wollen ihre Ruhe haben. Sie wollen nichts hören von einer Verantwortung, die sie schulden. Sie wollen das einfach vergessen. Lass mich doch in Ruhe. Ich will mein Leben selbst gestalten. Das erzählt Jesus in diesem Gleichnis. Sehr interessant. Es ist nicht nur Freiheitssehnsucht, die wir hier leben. Ich kann es Ihnen einmal einfach ein Beispiel klar machen. Obwohl jeder von uns keine Autorität über sich dulden will, das ist das neue Denken unserer Zeit, wir wollen mündige Leute sein, wir wollen bestimmen, was gut und böse ist, so kann sich doch kaum einer heute aus unserer Generation dem entziehen, dass wir eine Verantwortung für die Umwelt haben. Manche, die schreiben bloß noch auf ganz fasrigem Papier, wo der Füller dauernd kleckst und an den Holzspänen hängen bleibt, aus lauter Umweltbewusstsein. Und die anderen, die wollen schon keine Tüte mehr nehmen, aus lauter Umweltbewusstsein. Ich bin dafür. Natürlich, auch das gehört zur Verantwortung vor Gott. Interessant, wie schnell das einsichtig für alle war. Ich kann mich nicht einfach bloß selber verwirklichen und tun, was mir gefällt. Ich muss darauf Rücksicht nehmen, wie das auf den großen Zusammenhang dieser Natur wirkt. Warum sind wir Menschen eigentlich so blind dafür, dass es noch eine größere Verantwortung gibt? Dass ich mit meinem beschränkten, vergänglichen Leben vor dem ewigen und heiligen Gott stehe. Mit meinem Tod stehe ich vor seinem Gericht. Was hast du getan? Wir werden Rechenschaft geben müssen über jedes unnütze Wort, das wir geredet haben.
Was hast du mit den Gaben getan? Wir, die wir noch einmal solch eine Friedenszeit erlebt haben in Deutschland, was hast du mit diesen vielen unendlichen Gaben Gottes eigentlich getan? Wir sagen, Herr, wir haben das Kapital vermehrt, wir haben es gut angelegt in Festgeld oder in Besitztümern und die Firma ist gewachsen und die Produktion ist gesteigert. Meinen Sie, das genügt? Das, was so manche sich am Grab, sich als Ruhmrede ausdenken, er hat immer gearbeitet, treu sein Leben lang, hat seine Pflicht erfüllt, war immer ein guter Vater. Meinen Sie, es genügt? Was sucht Gott für eine Frucht bei uns? Gott wacht leidenschaftlich darüber, dass wir nicht in unsere eigene Tasche wirtschaften, dass wir uns selber suchen, dass wir nur nach dem fragen, was für uns dabei herauskommt, was empfinde ich dabei mit meinem Leben, wo habe ich da Erfüllung, Lust, wo werde ich glücklich, sondern Gott fragt nach Frucht. So, das war mein erster Punkt, der Frieden ist zerbrochen, der Frieden ist zerbrochen. Ja, weil diese Weingärtner ja sich auflehnen gegen ihren Besitzer. Und dass Menschen so leidenschaftlich gegen Gott reden und Gott verspotten und verhöhnen, das ist verständlich. Sie wollen niemand haben, der sie zur Rechenschaft zieht. Sind edle, vornehme Leute. Es gibt in unserer Welt auch hohe Ideale der Gerechtigkeit, der Liebe, der Freundlichkeit. Aber eigentlich sind all diese Ideale ja davon genommen, dass der Mensch von Gott geschaffen ist, als ein Wunderwerk, als das Ebenbild Gottes. Wenn heute Menschen sagen, ich habe niemand, keinem Gott je Rechenschaft zu leisten, dann wundere ich mich auch, warum sie noch die großen Ideale verkörpern, die uns einst die Bibel so groß machte, von der Gerechtigkeit, der Liebe, der Freundlichkeit und vom Erbarmen. Der Mensch ist Gottes Ebenbild, dieses eigensüchtige Schaffen eines Pächters, der da bloß in seine Tasche wirtschaftet und sagt, das ist nur für mich und ich gehöre mir selber und ich tue, was ich will und ich mache, was mir gefällt. Das ist nimmer der Mensch, den Gott einmal gemacht hat. Und wenn Gott seine Boten ausschickt, dann geht es ihm ja nicht nur um den Pachtzins. Meinen Sie doch nie, dass Gott darauf angewiesen wäre, auf das bisschen, was wir ihm als Frucht bringen können. Gott geht es doch um die Schönheit meines Lebens. Er hat mich einmal geschaffen, damit ich Frucht bringe, damit ich eine schöne Blume im Garten Gottes sei, dass ich Gott zur Ehre lebe, Gott diene. Dass mein Werktagsgeschäft, mein alltägliches Tun, ihr Leben, wo sie sind, ihre Worte, die sie reden, dass die Freude wecken, ergötzen, aufrichten, ermutigen, dass um uns her Friede ist. Das war Gott wichtig. Gott geht es ja gar nicht um den Ertrag, um den Nutzen. Er rechnet nicht mit diesen hohen Erfolgsziffern, die wir so oft uns selber stellen. Vielleicht ist das oft auch unser schlechtes Gewissen, dass wir irgendwie spüren, es könnte nicht recht sein. Wir laufen in die falsche Richtung. Und manche sind da ganz verwissen und sagen, ich habe überhaupt keine Zeit mehr für Gott. Und ich tue doch meine Pflicht. Aber sie fragen nie, ob das überhaupt ihre Pflicht ist. Ich habe nichts dagegen, dass Frauen berufstätig sind, aber ich werde sorgend, wenn heute jede Frau meint, sie müsse berufstätig sein. Nur um sich selber zu verwirklichen. Sie müssen fragen, wo will Gott mich haben mit meinen Gaben? Wo soll ich dienen? Wo ist mein Platz? Welchen Beruf soll ich ergreifen? Was hat Gott mit mir vor? Und darum schickt Gott Boten, die daran erinnern, an diese wunderbare Bestimmung meines Lebens, dass Gott mich geschaffen hat, ihm zum Bilde, dass ich für Gott leben soll. Und diese Boten, die ausgesandt werden, die treffen auf eisige Ablehnung. Widerspruch, halt deinen Mund, wir wollen das nicht hören. Manche von Ihnen wundern sich auch, wenn wir immer wieder missionarisch tätig sind und in die Häuser gehen oder wenn Sie unter Freunden versuchen, ein Zeugnis Ihres Glaubens zu sagen, dass andere sich ärgern. Verstehen Sie jetzt, warum? Manche meinen, man solle deshalb mit der Mission gar nicht mehr fortfahren. Das wäre ja unsinnig. Wir können es ja gar nicht lassen, solange wir noch Liebe empfinden für die Menschen, denen wir begegnen. Dass wir sagen, Du gehst am wichtigsten und schönsten und größten deines Lebens vorbei. Du versäumst das, was wirklich Leben ist. Gott hat Boten gesandt, sie werden geschlagen, gehöhnt. Da wird zweifellos an die Propheten gedacht des Alten Testaments, wie ein Ahab, der die Worte des Elia nicht ertragen will und stattdessen hört er viel lieber auf 400 Baalspfaffen. Es geht ja nicht um Weihrauch und um Kerzen, wenn wir Gott dienen. Es geht doch um Gehorsam. Um das eine, das Not ist, um die Korrektur im Leben. Ich bin überzeugt, dass Gott jetzt auch in ihrem Gewissen schon wieder an den Wundenpunkt rührt. Ein Jeremia, der dann schließlich sogar in den Brunnen geworfen wurde, von dem König damals im untergehenden Jerusalem, weil der den nicht mehr hören wollte. Der Jeremia hat doch nur die Botschaft gehabt, ihr vergesst die Quelle des Lebens. Jedes Tier weiß, wo es hin muss. Ihr wisst nicht mehr, wo ihr hin müsst. Ihr kennt die Krippe nicht, wo ihr Futter kriegt. Das könnte man heute in unsere Zeit hineinrufen. Die Menschen, sie wissen nicht mehr, was zu ihrem Leben dient und zu ihrem Frieden. Johannes der Täufer kam. Es war doch nicht bloß Moral, weil er für eine andere Eheauffassung eingetreten ist, wenn er damals seinem obersten Häuptling in Israel die Botschaft gesagt hat, sondern er hat auch ihm sagen wollen, verfehltes Leben befriedigt nicht. Nur Leben aus Gott macht satt und macht glücklich. Heute am Sonntag, Reminiscere, denken wir ja immer auch an die Boten des Evangeliums, die in aller Welt um Jesu willen leiden und ins Martyrium geschickt werden. Wir sind dankbar, dass der große Druck von den Christengemeinden in Osteuropa genommen ist, wenn er auch in China noch hier und da bei Hausgemeinden anhält. Aber unser Zivi mit Namen Rudi hier in der Gemeinde hat so eine schöne Geschichte erzählt. Der war ja lang mit dem Schiff OM unterwegs. Und da hat er einen Freund in einem Muslimland. Und das ist so ein eifriger Traktatverteiler. Und der Rudi erzählt mir und sagt, wenn der durch die Straßen geht, dann begegnen ihm viele Moslems und machen nur so. Wir schneiden dir eines Tages die Gurgel durch. Und sie wissen, was dieser Hass ist. Wo unser Dr. Kilgus in den letzten Wochen nur unter Polizeibewachung als Arzt arbeiten konnte, weil er Christ ist. Und da sperren sich Menschen fanatisch gegen den Anspruch Gottes. Und genau an der wichtigsten Stelle, Mohammed wusste, was er tat, als er 600 Jahre nach dem Kommen Jesu das am Evangelium verändert hat. Jesus hat er akzeptiert, aber nicht als Gottes Sohn. Nicht als den großen Versöhner und Erlöser, der mein Leben in Ordnung bringt. Das gibt es nicht, Vergebung. Es gibt weder Liebe noch Vergebung und das ist herausgestrichen. Und dann herrscht Fanatismus. Und die Botschaft darf nicht erklingen. Aber dieser Freund, der dort arbeitet unter den Moslems, sagt er nur, Jesus weiß doch alles. Ich habe keine Angst. Mein Leben steht in seiner Hand. Ich will nur jeden Tag ihm dienen. Das ist erfülltes Leben, auch wenn er viel früher sterben sollte als wir. Erfülltes Leben. Bote Gottes zu sein und das weitergeben und sein Leben für Gott darzustellen. Aber jetzt nicht, dass Sie meinen, nur in einem predigenden Dienst, sondern da, wo Sie an Ihrem Platz das tun, Gott zur Ehre. Ob Sie im Büro sitzen oder im Finanzamt oder bei der Staatsverwaltung oder als Lehrer oder im Haushalt, das ist tun für Gott. Sagen, ich arbeite hier und will Gott Ehre bringen und ihm zur Ehre leben. Ich möchte noch über die unendliche Liebe reden. Die unendliche Liebe. Es ist furchtbar, wie viel da umkommen. Es ist eine lange Geschichte. Und jetzt sage ich es nochmal von Blut. Wenn wir uns dagegen auflehnen und sagen von Blut, das finde ich ein wenig geschmacklos, wenn man von Blut redet. Es ist eine furchtbare Blutspur. Wie die wahren Zeugen des Evangeliums totgeschlagen wurden, geächtet wurden, verhöhnt, verspottet. Sogar oft im Namen der christlichen Kirche. Verhöhnt, verspottet, verlacht. Und dann schickt Gott seinen Sohn. Ich muss nochmal einen Einschub machen. Es ist mir natürlich klar, dass das Jesus zuerst aufs Volk Israel erzählt hat. Und dann ist das ja so gekommen mit diesem furchtbaren Gericht über Israel. Bloß möchte ich an dieser Stelle einmal klarstellen. In Sacharja 12 steht, dass Israel am Ende der Zeit den sehen werden, den sie durchbohrt haben. Und der Paulus sagt, und es wird ganz Israel selig werden, das Israel, die ganze Generation, die zu diesem Zeitpunkt beim Kommen Jesu lebt. Deshalb wollen wir jetzt nicht über Israel reden. Das genügt, was uns die Schrift sagt. Es geht um uns, dass Jesus gesandt wird als das letzte Liebeszeichen Gottes, wo er noch einmal sagen will, du brauchst doch diese Errettung. Du kannst dein Leben gar nicht vor Gott in Ordnung bringen. Es ist doch viel zu schwierig. Die Pächter, die da in diesem Weinberg arbeiten, die kommen ja gar nicht zur Erfüllung. Es ist Liebe, es ist nicht wegen dem Pachtzins, wie wir immer meinen, weil Gott wie ein versessener Besitzer sagt, aber den letzten Heller bezahlst du mir. Ach, Gott ist doch ein Gott der Güte, der vergeben kann, aber er will diese Menschen retten. Und die verstehen es nicht. Wie dieser Sohn kommt, da lehnen sie sich am allermeisten auf. Es ist sicher so, dass der große Hass gegen Jesus, den man auch in christlichen Kreisen spüren kann, es gibt ja viele Leute, die leben im Christentum ohne Jesus. Das erträgt sich leicht, weil man dann den entscheidenden Anspruch Jesu aus seinem Leben fernhalten kann, dass ohne ihn ich nichts tun kann, gar nichts. Und ich ihn brauche. Und darum haben wir ja auch uns schon so oft gegen Jesus gewandt. Und haben ihn mit Ellbogen aus unserem Leben herausgedrängt. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Nein, wir wollen das selber machen. Wir wollen bestimmen. Wir wollen das nach unseren Gedanken zurechtdrehen. Und da schlagen sie auf ihn ein und da liegt er am Boden und da fließt Blut. Das ist nicht das Evangelium ganz, sondern das gehört auch zum Evangelium, dass dieses dort vergossene Blut alle Schuld tilgen kann und mein Leben ganz heilen kann. So ein Gleichnis deckt ja immer nur eine Bildhälfte ab. Und das andere, das soll hier jetzt nicht unterschlagen werden. Es floss für mich dies teure Blut, das glaub und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Jesus starb für mich. Jetzt bin ich so unendlich froh, dass dies klar ist, ich darf heute bloß noch für Jesus leben. Das ist sein Ziel, er möchte mein Herz gewinnen. Und wenn wir Menschen begegnen, die spotten, ach, ist das alles, was du mir sagen kannst, da ein bisschen Jesus? Ja, sonst weiß ich nichts mehr. So hat er mich lieb. Ich kann ihm keine Ehre machen, ich kann ihm nur Schande machen. Ich bin auch ein schlechter Weingärtner und die Frucht, die ich bringe, ist schändlich. Aber ich weiß, dass er mich lieb hat. Unendlich lieb. Und das muss verkündet werden. Das ist das, was aller Welt noch eine Hoffnung gibt. Lassen Sie mich schließen mit einem Bild. Vielleicht heute aus dem Südsudan, alle Augen richten sich auf den Golf und darüber wird völlig vergessen, dass es Landstriche in dieser Welt gibt, in denen noch unheimlicher gelitten wird. In Sudan gibt es keine Christenfamilie, in der nicht wenigstens ein Familienmitglied ermordet wurde. Die Christen wird furchtbar gejagt und gehöhnt werden. Und dort in der sengenden Sonne sitzen sie heute und halten Gottesdienst. Es möchte einer sagen, das ist aber auch unsinnig. Warum missionieren die überhaupt die Christen dort? Die Muslims haben da auch ihren Glauben. Aber sie wissen nichts von der Liebe Gottes. Sie kennen nicht einmal Gott, den Vater. Das gibt's nicht. Sie wissen nichts von der Erlösungskraft Jesu. Und dann sitzen sie, so wie sie in den Kirchen der dritten Welt sitzen, und singen in ihren Sprachen, Amazing Grace, wunderbare Gnade, oh Gnade Gottes, wunderbar. Da singen sie in den Slums von Indien, im Bürgerkrieg von Uganda. Das hat mein Herz berührt, das hat mich bewegt und der will ich dienen. Dieser Gnade Gottes will ich gehorchen, die soll mein Herz erfüllen. Ich will nur diese Liebe weitergeben, mein ganzes Leben lang. das erfülltes Leben, reiches Leben. Amen.